Es gibt eine ganz spannende Geschichte, wo es auch um Risiken oder Nebenwirkungen geht. Und zwar ist das ein Gespräch, welches in einem Elektrofachhandel geführt wird. Da fragt der Kunde den Verkäufer: Können Sie mir diese Waschmaschine empfehlen? Der Verkäufer sagt: Ja, also, ist eine ganz Top-Marke. Es heißt, die Waschmaschine hat ganz viele Extras und der Preis, der ist unschlagbar. Der ist unschlagbar günstig. Also ist alles eigentlich top. Da sagt der Käufer oder der Kunde: Ja, das stimmt. Also der Preis ist wirklich unschlagbar günstig. Verdienen Sie da noch überhaupt was dran? Sagt der Verkäufer: Also am Verkauf nicht, aber an den Reparaturen. Vielleicht haben Sie auch schon so etwas erlebt, dass Sie etwas gekauft haben und dann gedacht haben: Also, wenn ich das vorher gewusst hätte, wenn ich diese Risiken vorher gekannt hätte, dann hätte ich es lieber gelassen und hätte die Finger davon gelassen. Das Gleiche ist ja auch eben in der Medizin, wie es auch schon der Dieter erwähnt hatte. Er muss auch die Risiken und Nebenwirkungen kennen. Wir kennen das ja auch von den verschiedenen Medizinsachen, die Packungsbeilage, wo es auch immer wieder heißt bei der Werbung für Medizin: Für Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Natürlich kann es auch Risiken und Nebenwirkungen, die müssen sich nicht nur auf Gegenstände beschränken. Es muss jetzt nicht nur Medizin sein, eine Waschmaschine oder sonst was. Auch kann es sein, dass man im Verein oder in der Gemeinde für ein Amt gefragt wird, irgendetwas zu tun, eine Tätigkeit. Und da möchte man eigentlich gern wissen: Wenn ich jetzt da Ja sage, auf was lasse ich mich da ein? Was habe ich zu tun? Welche Pflichten habe ich? Welche Rechten habe ich? Also, welches Risiko gehe ich ein? Nicht, dass ich Ja sage und dann, schwupps, kommt noch eine ganze Last hinten hervor. Wir möchten also gerne wissen, welche Risiken und Nebenwirkungen treten auf. Wir möchten es gerne wissen, eigentlich für alle unsere Lebenslagen. Auch im Glauben. Aber gibt es da überhaupt im Glauben Risiken und Nebenwirkungen? Ja, es gibt's. Wer da sagen würde, nein, das gibt's nicht, da liegt er falsch. Denn Jesus Christus selber hat die Risiken und Nebenwirkungen angesprochen. Eine Stelle, wo wir das finden, das ist ein Text im Lukas-Evangelium, und zwar in Kapitel 9, die Verse 57 bis 62. Ich lese den Text. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Christus: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Es ist nicht gerade ein einfacher Text oder ein üblicher Text, aber Jesus geht da drin auf Risiken und Nebenwirkungen ein. Er zeigt da, was denn die Nebenwirkungen sind, wenn man ihm nachfolgt. Er verdeckt da jetzt nichts, er verheimlicht da nichts, sondern zeigt ganz und klar auf: Schaut mal, da gibt's was. Man kann sich vielleicht das so vorstellen, wie in diesem Bild, was man was ich da jetzt an der Leinwand auch angezeigt habe, das Beratungsgespräch im Handyshop, wo der Verkäufer sagt, kennen Sie eigentlich die Nebenwirkungen von diesem Mobiltelefon? Also das sind permanente Ablenkung, Sucht, Überforderung, keine Zeit mehr haben und so weiter. Ein Gespräch, was man nie erwarten würde von einem Verkäufer im Handyshop, der eher sagen würde, schau mal, das ist das Beste, da können Sie, und dann gibt es eine ganze Liste. Aber auf diese Nebenwirkung geht keiner ein. Jesus hingegen stellt uns die Sachen vor und er stellt uns die Frage, willst du denn auf das Risiko eingehen? Denn Jesus, er deckt auf, was Sache ist. Da kommt im ersten Abschnitt einer und sagt, ich will dir, Jesus, nachfolgen. Eigentlich super, oder? Da würde man sich freuen, da würde man sagen, hey, toll, da ist einer, der folgt mir nach. Perfekt, komm mit. Und die Antwort von Jesus wirkt da wie eine so eine richtige kalte, eiskalte Dusche. Denn Jesus sagt nicht, juhu, super, sondern sagt, hey, schau mal, ich bin hier auf der Erde nur Gast. Die Heimat, da wo er aufgewachsen ist, da wo er groß geworden ist, die hat er aufgegeben. Den Betrieb, den elterlichen, hat er auch an seinen Bruder übergeben. Er hat keine Heimat in dem Sinn mehr, sondern weiß seine Heimat nur noch bei Gott. Hier auf der Erde ist er nur noch ein Wanderer. Er hat also keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann, wo er seinen Kopf hinlegen kann, wo er sagen kann, ja, da entspanne ich mich, da ist so der Rückzugspunkt, da, wenn du mir nachfolgst, da haben wir es zusammen gemütlich, da können wir es zusammen lustig haben. Sag, nein, das gibt's ja nicht. Zusätzlich schwingt bei dieser Antwort von Jesus auch mit die Frage, willst du mir denn wirklich, wirklich, ganz wirklich, überall hin mitfolgen? So diese Antwort, die auch Petrus Jesus gegeben hat, wo er gesagt hat, ich folge dir überall hin, und Jesus gesagt hat, nein. Denn Jesus hat ja nicht mal beim Sterben einen Ort, wo er seinen Kopf hinlegen konnte. Er hing am Kreuz, der Kopf konnte er nicht ablegen. Und so sagt eigentlich Jesus nichts anderes, als mir nachzufolgen, ihm nachzufolgen. Das ist nicht nur eitel Sonnenschein. Allein die Begeisterung, allein der Hype für Jesus da zu sein, ihm so nachzufolgen, das reicht nicht. Es reicht nicht aus. Er überlege also ganz nüchtern, das fordert er von uns, willst du mir nachfolgen? Willst du mir nachfolgen, auch wenn es schwer wird? Bist du bereit, deine Heimat aufzugeben? Denn das ist es ja, was er uns auffordert, unsere Heimat hier auf der Erde aufzugeben und nach der Heimat bei seinem Vater zu streben. Er fordert uns darauf auf, ihm bereit zu sein, unsere Sicherheiten wegzulassen, uns in seine Hand hineinzubegeben, uns ihm ganz und gar anzuvertrauen. Und das im Guten wie auch im Schlechten. So eigentlich wie auch es bei den Hochzeitsversprechen gemacht wird, gesagt wird. Nur wird da vielleicht nicht so aufgeklärt. Da weiß man nicht so unbedingt die Risiken, wenn man heiratet. Auf was lasse ich mich da wirklich in allen Bereichen ein? So wie es halt eben Jesus macht. Denn er zeigt es auf. Die Nachfolge von Christus kostet also was. Aber Jesus sagt nicht, also schau mal, das sind die Kosten, also ich würde jetzt empfehlen, komm lieber nicht, er schreckt nicht ab, sondern er lädt ein. Und diese Einladung macht uns allen, gleichzeitig eben mit den aufgezeigten Nebenwirkungen, den aufgezeigten Konsequenzen. Aber Jesus sagt ganz klar, wenn ihr mir nachfolgt, dann heißt das, dass er, Jesus, beziehungsweise sein Vater, an erster Stelle zu stehen hat. Gott oder Jesus zuerst. Das ist ja auch das, was dann der nächste Sinnabschnitt so ergibt. Da ruft Jesus jemanden in die Nachfolge. Da sagt er zu jemandem, komm, folg mir nach. Und der will das aufschieben. Wir sagen, schau mal, aber ich habe da noch einen Einwand. Und egal, ob jetzt der Einwand berechtigt ist oder nicht, denn wir wissen es nicht, ob jetzt wirklich da, wie der eines gesagt hat, sein Vater gestorben ist und er ihn noch beerdigen muss, oder ob das nur ein Einwand ist, dass er sagt, ja, also schau mal, mein Vater wird noch irgendwann sterben, ich warte noch so lang und dann will ich ihn beerdigen, dann folge ich dir danach. Jesus lässt diesen Einwand nicht gelten. Ich denke, oder ich vermute sogar, wenn der Einwand berechtigt gewesen wäre, hätte Jesus sogar von Anfang an gesagt, schau mal, klär diese Sache und dann komm mit. Zusätzlich für uns ist auch noch ganz spannend zu wissen und wichtig zu wissen, Jesus beruft uns ja in die Priesterschaft. Wir sind eine heilige Priesterschaft für Gott. Und da gibt es Anweisungen an den Hohepriester. Eine Stelle, die eben um das auch geht, finden wir im dritten Buch Mose. Und da heißt es, der Hohepriester soll eben zu keinem Toten gehen und sich so verunreinigen. Das schwingt halt eben auch noch in der Antwort mit. Aber was bedeutet jetzt diese Aussage von Jesus? Eigentlich nichts anderes als in der Nachfolge, dass es da keinen Aufschub gibt, dass es da keine Ausreden gibt. Dass man da nicht verzögern soll in der Art, also ja, also wenn ich mal alt bin, so kurz vorm Sterben, dann, ja, dann entscheide ich mich für dich, aber bis dahin lasse ich mir noch Zeit. Nein, denn wenn Jesus ruft, sollen wir uns sofort entscheiden. Denn Jesus hat Vorrang. Er hat die Priorität und auch das, was er sagt. Das gilt vor allem anderen. Auch vor dem, was aus unserer Sicht eigentlich ganz wichtig ist, was Priorität aus unserer Sicht hat. Aber wenn Jesus sagt, das ist wichtiger, dann soll es so sein. Denn Jesus weiß, was wichtig ist für uns, wie aber auch für unsere Mitmenschen. Und er weiß natürlich auch, was nicht wichtig ist. Und da, an dem Punkt, da müssen wir Jesus vertrauen. Vertrauen, dass er es gut macht. Vertrauen, dass Jesus dem Wichtigen Vorrang gibt. Und auch darauf vertrauen, dass wenn wir wirklich bereit sind zu verzichten, unsere Prioritäten zurückzunehmen, dass er für uns sorgt. Und dass er eventuell auch im allerletzten Augenblick die gezeigten Prioritäten noch ändert. So wie es auch Abraham erlebt hat, als er Isaak opfern sollte, wo er schon das Messer erhoben hat und runterstechen wollte, um seinen Sohn zu töten, wo es dann heißt, nein, das machst du jetzt nicht. Nimm deinen Sohn weg, da im Gebüsch hat es einen Widder, den opferst du. Und so ist es halt eben auch wichtig, dass wir in der Nachfolge eben auch wirklich nachfolgen bzw. vorwärts gehen. Denn das ist so diese dritte Nebenwirkung, die Jesus anspricht. Aber wieso gibt es da bei dieser dritten, man könnte es fast sagen Szene oder diesem dritten Abschnitt, die Antwort mit dem Bild vom Ackerland? Denn Jesus macht da dem Mann eigentlich nichts anderes klar, als dass er ihm sagt, schau mal, wenn du zurückblickst und gleichzeitig vorwärts gehst, das geht nicht. Denn wenn wir das machen, also wenn ich jetzt hier so laufe und rückwärts gehe, man merkt es, ich wollte eigentlich gerade rüberlaufen, aber es geht nicht. Man macht automatisch, läuft man eigentlich dahin, wo man schaut. So wurde es mir eigentlich auch beim Autofahren beigebracht, und ich habe es auch so kennengelernt, wenn man Auto fährt und es wird noch eine enge Straße und es kommt Gegenverkehr, nicht das andere Auto fixieren, sondern den Straßenrand. Weil wenn man das andere Auto fixiert, dann knallt es sicher. Wenn man den Straßenrand aber hingegen anschaut, kommt man auch bei der engsten Straße vorbei. Und beim Acker ist es das Gleiche. Wenn man da zurückschaut, dann macht man automatisch Kurven, da gibt es nicht so schöne gerade Linien, wie man so von Äckern kennt, eine Furche neben der anderen, sondern dann wird es irgendwie ein kunterbuntes Gemisch geben und natürlich, der da pflügt, wird wieder zurückgehen. Deswegen soll man hier eben nicht zurückschauen und gleichzeitig vorwärts gehen. Weil gleichzeitig ist auch noch die Gefahr, wenn man das machen würde, sieht man auch nicht die Gefahr, die vor einem liegt. Zum Beispiel jetzt eben beim Pflug, wenn da ein riesiger Felsblock drin ist, fährt man im Pflug rein, zerstört den Pflug und dann hat man noch mehr Probleme. Aber wir dürfen natürlich stehen und dann zurückstauen, um zu lernen aus der Vergangenheit, um zu schauen, wo haben wir den Fehler gemacht, damit wir diese vermeiden können in der Zukunft. Um zu schauen, wo hat denn in der Vergangenheit Gott gewirkt? Und wo hat er korrigiert? Um zu staunen und im Glauben zu wachsen. Aber dann sollen wir uns wieder umdrehen und vorwärts blicken und halt eben mit dem Ziel vor Augen vorwärts gehen. Und das ist auch gut, wenn wir uns prüfen, wenn wir halten und halt eben, ob wir halten und zurückschauen, um zu uns zu prüfen und Gott zu entdecken. Oder, dass wir uns bewusst machen, blicken wir nach vorne, auf das, was kommt, auf das, was wir erhoffen, auf das wir beten und streben wir danach, gehen wir dorthin. Dann ist alles super. Wenn nicht, wenn wir also gehen würden und rückwärts schauen oder wenn wir nur rückwärts schauen und gar nicht mehr gehen, gar nichts tun oder wenn wir nur vorwärts träumen, nach vorwärts sehen und auch nicht gehen, dann ist es nicht gut. Und dann wäre es wirklich ganz elementar, wenn wir uns dann in diesen drei Bereichen von Jesus wecken lassen. Aufmerksam machen lassen, dass das nicht gut ist, sondern dass wir zusammen mit seiner Hilfe, mit seiner Führung den Blick nach vorne richten, auf ihn ausrichten und ihm nachstreben und gehen.